Nachdem euch das so gefallen hat, habe ich auf jeden Fall demnächst mal einen Gut in der Gemeinde hier, oder? Ich habe so gedacht, der Trapattoni, den hätte man auch noch bringen können hier. Was wollen Struns? Und dann ging das weiter. Aber ich warte noch auf Rangnick. Er kommt. Todsicher kommt er. Das geht auf und ab bei Hoffenheim und dann kommt das. Großartig. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wer kann sich noch an den Völler erinnern hier? Die anderen trauen sich nicht zu zeigen, da ihr habt es gesehen, habt es alle, würde ich mal sagen. Wäre doch eine Sache, wenn das mal auch in der Gemeinde so vorkäme, oder? Undenkbar. Undenkbar. Nicht nur wegen dem Weizenbier da. 3, sowieso verboten. 1, dann hört's auf. Aber 3 Weizenbier und so weiter. Ich war junger Christ, lese die Bibel, besonders die Apostelgeschichte, und auf einmal denke ich, das darf doch nicht wahr sein, was ich da lese. Da hätte ich nie damit gerechnet, dass das in der Bibel stehen würde. Und dass das von der ersten Christenheit berichtet würde. Und dann ist da noch dieser ganz Gradlinie, der Hardliner Paulus, dran beteiligt. Ich habe mir sofort einige Fragezeichen an den Text gemacht. Das darf nicht wahr sein. Endlich habe ich den Paulus auch mal erwischt. Der Text, jetzt seid ihr alle wach. Apostelgeschichte 15. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen zur zweiten Missionsreise und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand nochmal mitzunehmen, der sie damals in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander. Da steht im Griechischen das Wort erbittert, haben sie gefochten. Sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich sogar trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Geschwistern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden. Paulus und Barnabas gibt ein schönes Bild. Bitteschön. Kann man so knapp sehen, gerade Paulus und Barnabas von Dürer. Der hat sich Gedanken gemacht, wie seht ihr aus? Man kann ja mal überlegen, wer ist hier Paulus, wer ist hier Barnabas? Eine peinliche Geschichte, Streit in der Urgemeinde. Es gibt Christen, die schauen immer so ganz fasziniert auf die Anfänge der Christenheit und dann sagen sie, wenn doch heute alles noch so wäre wie damals, da war es ganz anders, da war alles perfekt, da war der Himmel schon fast auf Erden und heute, da sieht es ganz anders aus. Paulus und Barnabas waren ein unzertrennliches Tandem auf der ersten Missionsreise. Was hatten sie dort miteinander erlebt? Sie haben erlebt, wie Menschen zum Glauben an den Christus gekommen sind. Und wie Menschen nicht nur als Solo-Christ durch die Landschaft strichen, sondern wie sie sich dann zu Gemeinden formierten und zusammenschlossen. Das schweißt zusammen. Und jetzt sagen sie, wir müssen diese Christen, diese jungen Christen, die müssen wir wieder besuchen. Die müssen wir stärken, die müssen wir ermutigen. Sie haben sich leicht. Und so wollen sie die zweite Missionsreise starten. Und dann kommt's hier zum Knall. Zum Eklat. Barnabas sagt, ich bin dafür, auch den Johannes Markus mitzunehmen. Und Paulus sagt, nur über meine Leiche. Den nehme ich nicht nochmal mit. Der hat uns auf der ersten Missionsreise, kaum dass sie gestartet war, schmählich allein gelassen. Der hat den Sack gehauen. Der hat Fahnenflucht begangen. Der hat versagt. Die Gründe, warum, die bleiben im Dunkeln. Auf jeden Fall ist er abgehauen. Und Barnabas sagt, ich bin dafür, dass wir doch mitnehmen. Streit. Und sie gerieten erbittert aneinander, heißt es hier. Und das in der jungen Christengemeinde, in der Modellgemeinde, in der Modellgemeinde. Ich denke an eine junge Christin, die zum ersten Mal eine Gemeindeversammlung, eine interne Gemeindeversammlung mitgemacht hat. Ich hoffe, es war keine freie evangelische Gemeinde. Und dann ist sie während der Sitzung weinend rausgegangen mit der Bemerkung, das hätte ich nie geglaubt, dass Christen so miteinander umgehen. Das hätte ich nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, da herrscht ein anderer Geist, ein anderer Liebe. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und das doch trotz dieses Wortes, und wir singen es auch immer in vertonter Weise, bitte weiter, dass Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr anders seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Wie oft ist dieses Lied gesungen worden? Streit in der Gemeinde, gerieten scharf aneinander. Peinlich. Eine äußerst unerfreuliche Episode. Hätte man das nicht besser verschweigen sollen? Da fällt mir auf, die Bibel berichtet noch von einer ganzen Menge anderer peinlichen Situationen. Da schlägt kurzerhand der Kain seinen Bruder Abel tot. Noah ist der Erste, der betrunken ist, der einen ganz schön über den Durst getrunken hat. Und dann macht er noch FKK. Genauso steht's da. Der läuft leicht beschürzt rum und wird von seinen eigenen Kindern gefunden. Und die wissen vor Scham überhaupt nicht, wie sie ihm verhalten sollen. Da ist der Abraham. Der hat zweimal ein ganz dolles Ding gedreht. Er hatte nämlich Angst, er hatte eine hübsche Frau, dagegen ist nichts zu sagen. Er hatte eine hübsche Frau und dann sagte er, wenn ich irgendwo in Land komme, dann werden da so ein paar Männer scharf auf meine Frau sein. Und dann könnte es mir das Leben kosten. Da hat er gesagt, ich gebe sie lieber als meine Schwester aus. Zweimal dreht er das Ding, um seine Haut zu retten. Da ist der Mose, der erschlägt einen Ägypter, schaut sich um, der hat ihn geärgert, schaut sich um, schaut einer zu, sieht keinen, nimmt kurzerhand einen Stock und schlägt den Ägypter tot, verscharrt ihn im Sand, hofft, dass Gras drüber wächst. Hat in dem Moment nicht gedacht, dass in der Wüste kein Gras wächst. Aber vor allen Dingen hat er nicht daran gedacht, dass einer zusieht. Gott. Und Gott dreht den Hahn 40 Jahre ab und redet nicht mit ihm. Da ist der David. Der hatte eine schöne Nachbarin. Und die hielt gerade Wäsche. Sie wusch sich selber. Und er schaute zu. Und dann kamen so biologische Prozesse bei ihm in Gang. Und da der Mann gerade auf dem Kriegszug war, hat er die Frau eingeladen und die Sache blieb nicht ohne Folgen. Die Frau wurde schwanger. Und dann hat er sogar noch deren Ehemann an die Stelle gesetzt, wo ihn todsicher die Kugel erwischte. Ehebrecher und Mörder in einer Person. Dann denke ich an Petrus, als es darauf ankommt, kneift er. Und so weiter und so fort. Man fragt sich doch, warum diese peinlichen Geschichten in der Bibel stehen, oder? Noch nie drüber nachgedacht? Also wenn ich die Bibel geschrieben hätte, ich hätte sie rausgeschnitten. Diese peinlichen Dinge, die hätte ich unter den Tisch fallen lassen. Todsicher. Verschwiegen. Genau das unterscheidet die Bibel von jedem anderen Buch. Das ist ein entscheidendes Kriterium, warum die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Das unterscheidet sie von irgendwelchen Legenden. Da wird nichts retuschiert. Da wird nichts schön gefärbt. Da wird nichts verschwiegen. Die Bibel spricht ganz normal vom Menschen. Und dann spricht sie auch ganz normal von seinen Fehlern, von seinen Schwächen und von dem, was sich Menschen leisten. Und sie macht dann noch einmal deutlich, was Gottes Gnade aus fehlerhaften Menschen machen kann. Menschliche Lebensbeschreibungen, die melden fast nur gute Sachen. Obwohl es doch um den Menschen manchmal ganz arg bestellt ist. Und bei manch einer Beerdigung, wenn dort so ein großes Loblied auf einen fast perfekten Menschen gesungen wird, dann denkt man, Mensch, bin ich bei dem Falschen hier? Ich kenne den ganz anders. Immer wieder haben große Menschen, vor allen Dingen Humanisten, Anstoß genommen an dem Buch der Bibel. Da gibt es solche Aussagen, ich lese die Bibel nicht. Die Bibel ist eine Ansammlung von Viehdieben, Ehebrechern und fragwürdigen Gestalten. Wenn ich die Bibel lese, dann werde ich versaut. Und im Übrigen wird der Mensch dann noch klein gehalten. Warum? Das ist nur schwer auszuhalten. In der Bibel schaut man so ganz ungeschminkt in den Spiegel der Wahrheit. Und da wird einem deutlich, so und nicht anders ist der Mensch. So und im Letzten nicht anders bin ich. Das muss ich aushalten. Das muss ich aushalten. Da werden nicht die schlechten Seiten einfach umgeblättert, damit nur die guten noch stehen. Nein. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass die Bibel so berichtet, wie sie berichtet. Und dass auch die großen Leute im Reich Gottes keine fehlerlosen Leute sind. Kein einziger wird so beschrieben. Alle haben sie mindestens einen Wurmstich. Alle haben sie eine wunde Stelle. Alle haben sie so eine Achillesferse. Sprach die Tage mit einem jungen Mann, da sagt er, weißt du, ich habe mich so gar nicht wohlgefühlt in dem Kreis da. Ich sage, warum? Ich habe immer den Eindruck, die sind alle perfekt. Und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, also fühle ich mich da nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl, weil die alle so perfekt sind. Da komme ich nicht dran. Die sind so weit weg von mir. In der Bibel wird nirgendwo Menschenverherrlichung getrieben. Nirgendwo. Und wenn es Leute gibt, die einer unverantwortlichen Weise Menschen verherrlichen wollen, dann nehmen sie Anstoß an der Bibel. In der Bibel werden Menschen beschrieben, die durch die Gnade Gottes zurechtgebracht werden, die zurechtkommen und wo die Gnade Gottes an ihnen arbeitet und sie trotz ihrer Fehler und Sünden gebraucht. Das ist die Bibel. Die Frage ist natürlich an dieser Stelle, wie konnte es dort bei Paulus, bei dem großen Paulus, so kaum überbietbar, oder? Wie konnte es bei dem großen Paulus und bei dem Barnabas zu dem Knall kommen, zu dem Streit kommen? Die waren ja bisher unzertrennlich. Unzertrennlich. Dieser Christenhasser Saulus, der ist ja zum Glauben gekommen. Apostelgeschichte 9 kann man das nachlesen. Und da ist er zum Glauben gekommen und keiner glaubt das, dass der jetzt wirklich mit Christus lebt. Die ganze Gemeinde sagt, bitte nicht zu uns, geh zur anderen Gemeinde. Der kommt nur in die Gemeinde, um uns auszuspionieren und dann liefert er uns auch ans Messer. Keiner will den Paulus, diesen Saulus, der später Paulus heißt, aufnehmen. Nur einer ist da. Solche Leute braucht eine Gemeinde. Einer ist da, Barnabas. Der baut Paulus eine Brücke und der nimmt ihn auf, der nimmt ihn in den Arm und er führt ihn in der Gemeinde ein und er führt ihn unter den Aposteln ein, die es nur schwer glauben können, dass so ein Wolf jetzt wirklich zum Lamm wird. Paulus, durch den Barnabas eingeführt. Was mag das die beiden zusammengeschweißt haben, oder? Man weiß gar nicht, wie der Paulus jemals ohne den Barnabas, den Brückenbauer, überhaupt in die Gemeinde gefunden hätte. Und dann kam die erste Missionsreise. Paulus und Barnabas starten und da haben sie unwahrscheinlich viel erlebt. Da haben sie unwahrscheinlich viele Kämpfe miteinander durchstehen müssen. Und da haben sie gemeinsam sehr viel erlitten. Und das schweißt zusammen wie nichts anderes. Mehr als ein Lied, was man gemeinsam singt. Und für alle war klar, zwischen Paulus und Barnabas, da bringst du kein Blatt Papier dazwischen. Die sind unzertrennlich. Hier werden wir eines Besseren belehrt. Eine Personaldebatte sprengt das Duo. Eine Personaldebatte sprengt das Duo. Was man daraus lernen kann? Wir sind alle gefährdet. Wie lange wir auch schon miteinander leben, wir sind alle gefährdet, auch in der Ehe, aber auch in der Gemeinde, zu streiten und im schlimmsten Fall uns auch zu zerstreiten. Man muss den Mut haben, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und vielleicht wird der ein oder andere erinnert an das Segenswort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und jetzt kommt's. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das heißt, die Gemeinschaft stiftende, fördernde und erhaltene Kraft und Liebe des Heiligen Geistes ist das Entscheidende. In der Ehe und auch in der Gemeinde. Jede Gemeinde ginge hops, die würde auffliegen, ohne die Kraft und Liebe des Heiligen Geistes. Denn auch in einer Gemeinde sind so viele unterschiedliche Charaktere, so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die blieben nie zusammen, ohne die Gemeinschaft stiftende und bewahrende Kraft und Liebe des Heiligen Geistes. Warum haben die beiden gestritten? Das ist doch die Frage jetzt. Und vor allen Dingen, wer hat recht? Am liebsten möchte ich jetzt mal so mit dem Mikro hier durch den Rand, durch den Raum gehen und sagen, sag mal, wie siehst du das denn hier mit den beiden hier? Wer hat recht? Der Barnabas sagt, ich bin dafür, dass wir den Johannes Markus mitnehmen. Man muss wissen, das ist sein Neffe. Blutsverwandtschaft. Vielleicht hat der Barnabas gesagt, Mensch, ich kann beim nächsten Kaffee trinken, beim nächsten Geburtstagskränzchen, kann ich mich nicht mehr sehen lassen. Wenn ich mich nicht einsetze für den Barnabas, ja du lieber Schreck, dann werde ich exkommuniziert aus meiner Familie hier. Ich will den Barnabas mitnehmen. Danke, ihr seid noch wach. Ich kann den nicht fallen lassen. Nun hat es das ja immer gegeben bis hin zur Christengemeinschaft, dass es da auch unter den Christen eine Vetternwirtschaft gab. Klickenwirtschaft unter Christen, das gibt's auch. Da ist man verwandt, da ist man eng befreundet, da findet man einander unheimlich sympathisch, alles nichts gegen zu sagen. Alles nichts gegen zu sagen. Aber all diese Dinge, die stehen über einer sachlichen Beurteilung der Dinge oder sie geben vielleicht, wenn es irgendwo mal zur Wahl kommt, einen entscheidenden Ausschlag. Und da wird es gefährlich. Genau da wird es gefährlich. Wir sagen manchmal, Blut ist dicker als Wasser. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Blut vor dem Heiligen Geist kommt. Das heißt, dass diese ganz menschlichen Dinge, Verwandtschaft, Freundschaft, Sympathie, vor dem stehen, was von Gott her richtig ist. Und da wird es gefährlich. Da wird eine Gemeinde zum Verein und zur Clique. Ich könnte ja in der Tat aus 30 Jahren Erfahrungen aus dem christlichen Nähkästchen plaudern. Das wäre hochinteressant. Also nicht nur der Michael kann das Video verlängern, ich könnte hier auch noch etwas verlängern. War es Vetternwirtschaft? Das Blut hier dicker war als Sachverstand? Ich glaube, der Grund liegt woanders. Er hat einen ganz sachlichen Grund. Ich denke, bei Paulus ist es keine Härte und keine Unmenschlichkeit. Er sagt einfach, diese zweite Missionsreise, die taugt nicht für Experimente. Da können wir es uns nicht leisten, einen unsicheren Kandidaten mitzunehmen. Da muss alles stimmen an der Stelle. Der hat das erste Mal versagt und in den Sack gehauen. Und die Gefahr besteht, dass es beim zweiten Mal wieder macht. Ich brauche absolut zuverlässige Mitarbeiter und so habe ich Johannes Markus nicht im Kopf. Und deshalb bin ich dagegen, dass wir den mitnehmen. Der Barnabas. Der hat vielleicht so argumentiert, Paulus, lass uns das doch nochmal versuchen. Einmal versagt, heißt doch nicht immer versagt, oder? Ich gehe fest davon aus, dass der daraus gelernt hat und der hat eine neue Chance verdient. An sich möchte man mit Johannes Calvin, dessen wievielten Geburtstag wir dieses Jahr feiern, 400. glaube ich, oder? Recht geben, der einmal sagt, mit Rücksicht auf die Jugend des Johannes Markus wäre einige Nachsicht richtig gewesen. Wer als Rekrut in den ersten Anfängen den Strapazen unterliegt, der muss darum nicht ein ganzes Leben ein feiger Soldat sein. Ja, wer einmal versagt hat, der kann daraus auch lernen und er ist nicht ewig ein Versager. Paulus sagt, geht nicht. Ich nehme ihn nicht mit. Ganz sachliche Unterschiede, Für mich ist aber auch noch ein dritter Grund vielleicht hier, ein möglicher Grund. Und ob das Entscheidende nicht in der persönlichen charakterlichen Unterschied zwischen Paulus einerseits und Barnabas andererseits liegt. Da ist ja Paulus. Ich weiß nicht, wie ihr den Paulus seht. Einer meiner Dozenten, der hat mir einmal gesagt, wissen Sie oder wisst ihr, ich würde lieber mit dem Petrus marschiert sein. Der Petrus, der ist mir irgendwie so menschlicher, der kommt mir ein bisschen näher. Der Paulus, der ist immer so geradlinig. Da wird nichts gemacht. Wenn er etwas sagt, dann steht er dazu, dann zieht er die Linie durch. Der ist so sachlich, der ist so konsequent, der ist so zielorientiert. Der ist so ein Visionär, so ein Führer und so ein Leiter. Und was der als richtig erkannt hat, das zieht er durch und er riskiert sogar Auseinandersetzungen damit. Da kennt er kein Pardon. Also ich wäre lieber mit dem Petrus als mit dem Paulus gegangen. Barnabas ist ja der ganz andere. Das ist der Vorsichtige, der Umsichtige. Alle in der Gemeinde haben sie das mit dem Saulus, später Paulus, nicht erkannt. Er wird der Brückenbauer, ist ein Brückenbauer. Hochinteressant mal die Persönlichkeit des Barnabas unter die Lupe zu nehmen. Er ist der Brückenbauer. Da schlägt sein Herz. Er ist ein Hirte. Er ist ein barmherziger Samariter und ein Seelsorger. Und für ihn ist es so wichtig, dass man Menschen auch eine zweite Chance gibt, dass man ihnen vergibt und wieder neu anfängt. Und er sagt vielleicht, Mensch, Gott hat auch uns auch alle eine zweite Chance gegeben. Wie können wir einem anderen eine zweite Chance verwehren? Und Johannes Markus wird gelernt haben, sicher hat er sich vielleicht so weit aus dem Fenster gelehnt, Paulus, eigentlich hast du ja recht, vielleicht mehr Recht als ich. Doch, würde ich sagen. Aber überleg doch mal, wie soll denn das der Johannes Markus überleben? Wenn wir jetzt zu dem Nein sagen, wir nehmen dich nicht mit. Wie erlebt denn der das? Was richtet denn das in ihm, in seiner Persönlichkeit an? Der kriegt doch einen Knacks. Paulus, weißt du, ich bin dafür lieber, hier an dieser Stelle einen Kompromiss zu machen und vielleicht sogar einen faulen Kompromiss. Ich möchte nicht, dass wir in der Gemeinde eine lebendige Leiche behalten. Dass wir da so eine gekränkte Leberwurst haben, so einen depressiven Christen kriegen, der sich in Schmollwinkel zurückzieht. Ich mag nicht mehr, einmal war ich nicht gut genug und jetzt mache ich gar nichts mehr. Soll es ja geben heutzutage, ja? Merken wir, es könnte sein, dass der eine, Paulus, die Sache im Blick hat, dass er sehr sachorientiert ist. Und der andere, der Barnabas, der ist sehr personenorientiert. Der hat den Menschen im Blick. Und deshalb sind sie hier an dieser Stelle so unterschiedlich, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nochmal meine gestellte Frage, wie hättest du an dieser Stelle hier entschieden? Wie hättest du entschieden? So wie Paulus oder wie Barnabas? Ich vermute, das ging hier durch unsere Reihen sehr unterschiedlich. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Für mich war das, als ich das erste Mal gelesen habe, sofort klar. Paulus, endlich habe ich dich auch mal auf frischer Tat ertappt. Hier hast du so erbärmlich versagt. Wie konnte dir, dem großen Völkerapostel, das je passieren? Passiert mir nicht. Also so habe ich gedacht sofort. Das war so spontan. Heute sehe ich das vielleicht ein bisschen differenzierter. Wer hat Recht? Schwer zu sagen. Oder soll ich sagen, beide? Beide? Beide wollen, davon bin ich zutiefst überzeugt, das Beste für die Menschen und das Beste für Gott. Und man kann eine Sache und man kann auch sogar Personen aus sehr unterschiedlichem Blickwinkel betrachten. Und als Menschen, als sehr unterschiedliche Menschen, empfinden wir sehr unterschiedlich. Beurteilen wir vielleicht sehr unterschiedlich. Und obendrein ist ja unsere Erkenntnis auf Erden immer noch Stückwerk. Niemand kann sagen, ich habe den vollen Verstand, 100%. Vorsicht an diesen Stellen. Und deshalb können wir auch zu anderen Ergebnissen kommen. Ich glaube, das muss man sich sehr demütig hier eingestehen. Liegen hier nicht die Gründe für viele Trennungen auch unter den Christen? Genau hier. Genau hier. Halten wir fest, im Reich Gottes kann es möglich und vielleicht sogar notwendig sein, unterschiedliche Meinungen zu haben. Vielleicht sogar, dass man unterschiedliche Wege geht oder gehen muss und jeder seinen Weg geht, wie hier. Damals und heute, und es kommt zur Trennung, darf ich mal eine Frage stellen? Sind getrennte Wege, so traurig sie sind, nicht manchmal besser als ein Dauerstreit? Als ein Dauerstreit? Getrennte Wege, ohne sich zu zerstören? Ich habe das im Laufe meiner, 30, 35-jährigen Laufbahn manchmal mitbekommen. Und es war in meiner ersten Gemeinde, da musste ich auch einmal die Notbremse ziehen. Ganz jung die Gemeinde. Und das war eine Person, die immer wieder besonders, ich sage das mal so, meine Abwesenheit im Urlaub ausnutzte, um die Gemeinde in eine ganz andere Richtung zu prägen. Wir haben endlose Nachtsitzungen gehabt. Und ich würde sagen, die Personen waren Paulus hoch 5. Das heißt, da gab es echt schlaflose, wochenlange Nächte und so weiter. Irgendwann habe ich dann gesagt, lieber Bruder X, so kann man nicht leben. Wenn du unbedingt diesen gesetzlichen Kurs und so weiter willst, dann ist es besser, wir gehen getrennte Wege. Dann diene du deinem Herrn so. Und ich will mit der Gemeinde den Weg gehen. Der Weg führt ins Krankenhaus. So habe ich es wörtlich gesagt. Und dann haben wir uns getrennt. Das war die richtige Entscheidung. Der Weg hat für ihn, der war nicht gut, mehr will ich darüber nicht sagen, persönlich in Verirrung gelandet. Aber da war es wichtig, hier klar zu sagen, so geht es nicht mehr. Und wir wollen uns nicht das Leben gegenseitig kaputt machen. Und ich habe es manchmal so erlebt. Das ist auch biblischer Realismus. Biblischer Realismus, so hat das Professor Helmut Thielicke mal gesagt. Im Alten Testament, Bibelleser kennen das, da ist Jakob und Esau und die haben sich gezofft und die haben sich auseinanderdividiert. Zig Jahre. Und dann, eines Tages, Gott hat immer seine Hand darauf gehalten, dann sind sie wieder zusammengekommen und haben sich versöhnt. Hochinteressant zu lesen. Die haben sich versöhnt mit Geschenken und so weiter, großartig. Und dann, nachdem sie sich versöhnt haben, haben sie keine christliche WG aufgemacht, wie manche Träumer manchmal in Gemeinden so denken, habe ich den Eindruck, sondern dann haben sie sich getrennt. Jeder ist seinen Weg gegangen. Das ist biblischer Realismus, ist das. Biblischer Realismus. Aber lasst mich auch noch einen Exkurs machen an der Stelle. Was meint ihr, wie hat Johannes Markus das erlebt und überlebt? Könnt ihr euch in die Situation vorstellen? Ich bin der Zankapfel für eine Gemeinde. Ich in Person. An mir scheiden sich die Geister. Zu mir sagt der große Völkerapostel Paulus, nein. Ich bin der Trennungsgrund. Ich bin nicht gut genug, um mit auf die zweite Missionsreise gehen zu können. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eine außerordentliche Demütigung, oder? Sehr, sehr schwer. Und über seinen Fehler, dass er damals auf der ersten Missionsreise abgehauen ist, da hat sich die ganze Christenheit unterhalten. Das ist ja ruchbar geworden. Ich kriegte eines Tages einen Anruf von einem Kollegen und er sagt, stell dir vor, wir hatten eine Wahl für den Leitungskreis und XY ist durchgefallen, hat nicht die erforderliche Stimmzahl in der Gemeinde bekommen. Eine Stimme fehlte. Und er war ganz betroffen. Ich habe dann auch erstmal Luft geholt und dann habe ich gesagt, weißt du, jetzt wird es sich entscheiden, ob er eine geistliche Persönlichkeit ist, jetzt. Wie geht er damit um? Wenn er nur menschlich reagiert, nur enttäuscht, sich in Schmollwinkel zurückzieht, sich verweigert, dann ist es sehr gut, dass er nicht in die Gemeindeleitung gekommen ist. Es wird sich jetzt herausstellen, wie er das verdaut und aufnimmt mit Gottes Hilfe und verarbeitet. Johannes Markus hat sich nicht in den Schmollwinkel zurückgezogen und er hat sich nicht destruktiv verhalten. Gewiss hatte der einen Barnabas an der Seite. Und der Barnabas sagt, Paulus, wenn du ihn nicht mitnimmst, ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Er kann an meiner Seite mitarbeiten und da kann er vielleicht weiter reifen und da kann er sich auch bewähren, in kleinerem und geschütztem Rahmen. Liebe Freunde, wie wichtig ist es auch für uns, dass wir Menschen auffangen, Einzelne sehen und ihnen nachgehen. Ich hatte die Tage mit irgendeinem Menschen ein Gespräch und er sagte mir, dass ich so schnell in der Gemeinde vergessen werde. Das hätte ich nicht gedacht. Dass nicht einer mir nachgeht, nachtelefoniert und sich erkundigt, das war für mich überraschend. Gut, ich musste ihm auch einiges sagen, so ein bisschen was kannte ich und muss da sagen, wo bist du selbst dran schuld und. Nichtsdestotrotz, das Argument lag auf dem Tisch. Das war für mich überraschend, so sagte er. Dass ich so schnell vergessen werde, hätte ich nicht gedacht. Und ein letztes. Dieser peinliche Zwischenfall gefährdet ja die zweite Missionsreise. Ein Fehlstart droht, ehe die Sache überhaupt begonnen hat. Und dann kommt dieses Große hier im Text. Da heißt es, Barnabas nahm mit sich und fuhr nach Zypern, Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Geschwistern der Gnade Gottes befohlen. Versteht ihr, was hier passiert? Gott steht auch noch souverän über diesem Eklat in der Gemeinde und diesem Streit. Gott macht aus dem Streit sogar noch etwas Positives. Aus einem Missionsteam macht er zwei. Aus einem macht er zwei. Das soll keine Entschuldigung für uns sein. Naja, wenn das so ist, dann kann ich ja zu Hause streiten und vom Leder ziehen und mal richtig zur Sache gehen. Irgendwie wird das Gott schon gerade biegen. Also das ist nicht das 11. Gebot, du sollst streiten. Ganz gewiss nicht. Aber das ist ungemein tröstlich. Gott ist größer als alles, was passiert. Und, darf ich noch einen draufsetzen, als alles, was wir uns leisten. Gott ist größer als alles, was passiert und was wir uns leisten. Im 1. Johannesbrief heißt es einmal, Gott ist größer, auch dann, wenn uns unser Herz verdammt und verklagt. Kennt ihr solche Situationen? Gott ist größer. Gott ist da nicht am Ende, wo wir am Ende sind. Gott ist größer als alles, was passiert, was wir anrichten, auch dort, wo wir vielleicht streiten und schuldig werden. Gott kann aus dem Nichts etwas machen. Und er kann auch aus Auseinandersetzungen, aus Streit noch etwas Gutes werden lassen. Das ist ungemein tröstlich in diesem Text, finde ich. Gott baut sein Reich auch durch menschliches Versagen und durch menschliche Verlegenheiten. Und alles, was uns passieren kann oder wo wir vielleicht aktiv beteiligt sind, das wird sein Werk nicht zerstören. Gott ist souverän. Gott ist souverän. Übrigens, hören wir das an. Die Gemeinde in Jerusalem hat scheinbar keinen Anstoß daran genommen. Auch an dieser schroffen Haltung von dem Paulus. Paulus, jetzt bist du auch disqualifiziert. Sondern sie hat ihn mit dem neuen Begleiter Silas ausgesandt in den Dienst. Hat sich hinter ihn gestellt. Hören wir das an, oder? Ich finde es schon interessant an der Stelle. Aber das ist nicht das Letzte, was wir über Paulus und Johannes Markus hören. Es gibt einen Hinweis, dass diese Trennung an dieser Stelle zwar unumgänglich war, aber dass das nicht das letzte Wort ist. Da heißt es im 2. Timotheus 4,11, dieser Johannes Markus, der ist mir nützlich zum Dienst. den kann ich sehr gut gebrauchen. Den bringt wieder mit, sagt Paulus. Der ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das heißt, nicht bittere Erinnerung ist geblieben, sondern Anlass zum Lob und Einladung zum gemeinsamen Dienst. Paulus ist wieder fest mit Johannes Markus verbunden. Es kann auch im Neuen Testament zur Erbitterung kommen. Aber die Liebe, die sich nicht erbittern lässt, 1. Korinther 13, 5, die Liebe, die Agape-Liebe, die von Christus kommt, die gewinnt hier letztlich die Oberhand. Liebe Geschwister, solange wir über diesen Kosmos hier spazieren, kann es sowas geben, was hier beschrieben wird. Auch in der Gemeinde Jesu Christi, diesen nüchternen Blick, den muss man sich, glaube ich, erhalten. Man mag leider hinzufügen, aber es ist so. Die Frage, die mich bewegt, auch von diesem Text immer, kommt es dann auch letztlich zu dem, was Paulus dann hier deutlich macht, zur Versöhnung? Kommt es da auch letztlich hin? Ich habe mir für meine Person und auch mit dem Dienstamt, mit dem Gott mich betraut hat, geschworen, ich darf das so sagen, dass ich immer alles tun will und werde zur Ehre Gottes, dass es dazu kommt, auch dort, wo man vielleicht mal erbittert streiten mag, dass das letzte Versöhnung ist. Manfred Siebald hat dieses Lied geschrieben, gut, dass wir einander haben. Und da gibt es so einen Satz, dass man in der Gemeinde lernt, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Das sollte man auch in der Ehe können. Streiten, auseinandersetzen, nicht auseinander, dividieren bis zum Auseinandersetzen, Meinungsverschiedenheiten haben, sie zulassen, sie angehen, nicht unter den Teppich kehren. Wir lernen, wie man sich streiten und dennoch lieben kann. Ich schließe mit einem Beispiel, was mich sehr berührt. Ich bin vor einigen Jahren zu einem auswärtigen Dienst gewesen, irgendwo in Deutschland. Und dann hörte ich, da waren zwei Christen, die haben sich schwer in die Wolle gekriegt. Und die sind seit 25 Jahren auseinander. Der eine geht in eine andere Gemeinde. Im Streit. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das leben können. Ich könnte es gar nicht leben. Alles möglich. 25 Jahre. So richtige sture Köppe. Die gibt es auch in der Gemeinde. Sture Köppe. Und dann habe ich einen besucht. Der eine ging, war in der Gemeinde geblieben und habe ich den besucht. 83, glaube ich. Wir haben viel miteinander gesprochen. Wir haben miteinander gebetet. Dann habe ich diesen Mann in die Arme genommen. Am nächsten Sonntag saß er in der alten Gemeinde wieder, neben dem anderen, mit dem er sich gekitzelt hat bis zum letzten und 25 Jahre auseinander dividiert. Zur Unehre in dem ganzen Ort, wo die Christen bekannt waren. Gestritten wie die Kesselflicker. Versöhnung. Kurze Zeit später sind beide heimgegangen zum Herrn. Hat mich sehr bewegt. Sehr bewegt. Die Liebe des Christus triumphiert über allem. Gott segne sein Wort an uns allen.